Big Show 700. Es geht los mit womöglich einem Solo von Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
Guten Morgen, und ich muss sagen, in deiner 700. Sendung aufzutauchen, ist eine ganz besondere Ehre. Die vielleicht größte, und das am Karneval. Also gutes Timing.
Ja, und Toni Tomic kommt vielleicht auch noch dazu. Wir versuchen ihn zu erreichen. Aber Toni ist ja auch ein Mann, der aus dem Süden kommt, genauso wie ich. Thomas, was ist es mit dieser Weiberfastnacht? Wir nehmen ja an diesem Donnerstag auf, und du hast ja eigentlich als Unverschämtheit empfunden, dass ich dich überhaupt frage. Jetzt darfst du heute arbeiten und bist deshalb nicht in deinem üblichen Karnevalsmodus. Ich habe schon Bilder von dir gesehen, aber warum holt dich das im hohen Alter von 42 Jahren immer noch ab?
Ja, weil es ist einfach, ich meine, für viele von außerhalb, die denken, okay, die gehen da nur zum Saufen hin, morgen schon um 10, und dann siehst du ja auch oft so Reportagen, wo es dann für viele vielleicht auch nur darum geht, irgendwo, ich sag's mal ganz hart, jemanden abzuschleppen. Aber das ist schon auch tiefer. Also im Rheinland ist der Karneval schon ein Gefühl. Und ich muss sagen, es ist manchmal Jahreszeit oder von den Jahren her unterschiedlich. Aber wenn du dann in der Kneipe stehst und dann laufen die kölschen Töne, die schönste Straße, zum Beispiel, dann ist es was der Rheinländer, was das Herz höher schlagen lässt. Und deshalb werde ich auch im Laufe dieses Donnerstags nochmal kurz abtauchen.
Du warst ja gestern oder vorgestern mit Harald Glückler unterwegs, selbst mit der Nummer 11. Ich habe nicht ganz zuordnen können, welche Nummer 11 das war.
Ich auch nicht. Also ich war auf der FC-Karnevalssitzung, und ich bin dieses Jahr sehr unkreativ karnevalstechnisch, also vom Dresscode her unterwegs. Und das, finde ich, stand mir noch ganz gut. Und ja, mein Freund Carsten Ruppel, der ist jedes Jahr, es ist unglaublich, was der für Kostüme auspackt. Also da muss man noch gar nicht versuchen mitzuhalten. Und wenn jeden Tag Karneval wäre, dann gäbe es keine Frau in Köln, die sich nicht in den Ruppel längst verliebt hätte.
Okay, gut. Jetzt habe ich mich natürlich in dich wieder frisch verliebt am vergangenen Sonntag, als du dort mit Simon Terodde gestanden hast im Stadion Köln-Müngersdorf in der Halbzeit, in der Pause vielmehr, zwischen Köln und Düsseldorf. Mir ist da aufgefallen, sehr, sehr kritisch der Terodde. Ist der immer so oder ist er jetzt befreit in irgendeiner Art und Weise? Ich dachte, er würde ganz klar in Richtung Köln irgendwie sich neigen in seiner Analyse. Aber mich hat er schon überrascht, wie kritisch der da umgegangen ist mit den Kölnern.
Ja, aber das ist ja, finde ich ja richtig gut. Also ich finde, er hat den Übergang vom Spieler zum Experten sehr, sehr gut geschafft. Er traut sich auch, also du musst ja erstmal, wenn der Kainz neben dir steht und sagt, das ist ein klares Foul, dann zu sagen, ja, man kann das pfeifen, aber wenn es nicht pfeift, ist es auch nichts für ein VAR, also der hat Eier. Also wenn ich überhaupt, ich glaube, er hat eine Grundsympathie für all seine Ex-Vereine, aber ich denke, im Herz ist er dann schon noch vor allen Dingen Königsblau. Und das war einfach ein schlechtes Fußballspiel am Sonntag. Also Düsseldorf war nach vorne bodenlos und der FC war auch nicht gut. Also da darf man auch kritische Töne geben. Mir gefällt das.
Ja, so. Wir sind wieder in einer Situation, Thomas, glaube ich, wo man als HSV-Sympathisant, der ich mittlerweile natürlich auch bin, oder immer, ich habe kurzzeitig ausgesetzt nach Ernst Happel, aber ich möchte den HSV ganz dringend in der ersten Liga haben. Aber dieser Sieg, dieser überzeugende Sieg gegen Kaiserslautern, wo dann auch noch ein Spieler, den ich überhaupt nicht mag, den ich für völlig überschätzt halte, aber der dann halt Tore schießt, nämlich Davy Selke. Wenn es so gut läuft, ist dann das dieses sogenannte Trap-Game, würden die Amerikaner sagen, wo man sich denkt, okay, jetzt ist es soweit. Wir haben unseren Groove gefunden, wir schlagen Kaiserslautern mit 3-0. In diesem Jahr ist es soweit und dann folgt halt doch wieder das böse Erwachen.
Naja, also als erstes Mal muss man ja sagen, dass man gerne in diesen Bildern malt, aber dass es ja teilweise schon auch unterschiedlich war. Also vor 2 Jahren zum Beispiel haben wir 66 Punkte geholt, in der Hinrunde 34, in der Rückrunde 32. Da kann ich jetzt nicht von einem Einbruch sprechen, ja, den ja, ja alle immer so ein bisschen am Horizont sehen. Damals kam übrigens noch diese Skandalsperre von Vuskovic dazu, die im Zuge dessen, dass Sinner 3 Monate gesperrt wird, nach einem Deal mit der WADA. Das ist ja ein solcher Skandal, da könnte man eine 6-stündige Sondersendung normalerweise machen. Der Junge hat 4 unabhängige Gutachten gebracht, Lügendetektorentests, die Staatsanwaltschaft da eingestellt, aber die Moralwächter der WADA glauben ja, sie können entscheiden, wie gerade gut dünken ist. Das ist mal das eine. Das andere, du gewinnst in Münster so ein richtiges Kackspiel vor 2 Wochen, holst dann in Regensburg nur einen Punkt und dann sind all die Schwarzmaler wieder da. Dazu kann ich nur sagen, du hast bisher 5-mal gegen Aufsteiger gespielt und hast 11 Punkte geholt. Das gab es in der Vergangenheit überhaupt nicht. Und jetzt zu dem Spiel gegen Kaiserslautern, das war gewaltig. Also ich habe so eine gute Atmosphäre im Volkspark vielleicht 4 oder 5 Mal erst erlebt, über 90 Minuten, was natürlich auch an den Gästefans aus Lautern lag. Richtig überzeugendes Spiel, aber du spielst jetzt in Paderborn. Das ist für mich fast die spielstärkste Mannschaft der Liga. Ich will da mich auch gar nicht so weit rauslehnen. Ich habe nur das Gefühl, dass die Mannschaft ein bisschen widerstandsfähiger als in den vergangenen Jahren ist. Und zu Selke noch eins. Ich halte Selke nicht für einen überdurchschnittlichen Bundesliga-Stürmer, sondern eher so einen für Durchschnittsminus. Auf der anderen Seite hat er letztes Jahr in 21 Spielen beim Absteiger Köln 7 Tore geschossen. Mir ging sein Gehabe ganz lange auf den Platz, wobei all die, die mit ihm zusammengespielt haben, immer sagen, ist ein total feiner Typ, auch in der Kabine. So habe ich ihn in Köln noch persönlich kennengelernt und ich habe das Gefühl, er hat spielerisch nochmal einen Schub gemacht. Man darf sich ja gar nicht ausdenken, wo der HSV ohne Klatsch stehen würde, wenn wir Selke nicht verpflichtet hätten. Und ich habe vor der Saison gewettet, der schießt, wenn er fit ist, 15 Tore plus. Und jetzt sind schon 16 und ich finde, wenn du siehst, wie er vor allem das zweite Tor technisch macht, das ist schon richtig, richtig gut. Also sehr, sehr guter Transfer.
Ich habe jetzt gestern, glaube ich, eine Liste gesehen der reichsten Deutschen und Kühne ist auf Platz 2.
Da ist Davy Selke auch drauf.
Ja, ja, Davy Selke ist Platz 7.
Selke auch drauf.
Ja, ja, Platz 7, weil der HSV ihn so fürstlich bezahlt. Aber Klaus-Michael Kühne ist auf Platz 2. Sollte der HSV aufsteigen, dann muss die Mannschaft ja verbessert werden. Aber ist es nach wie vor so, dass der Kühne dann sagt, ist mir eh wurscht, ich kaufe euch 2 gute Spieler oder sind diese Zeiten beim HSV vorbei?
Ja, die sind ja schon längst vorbei. Also Kühne zahlt ja im Moment gar nichts mehr. Das Einzige, was er hat, sind die Namensrechte am Stadion, dass das Volksparkstadion wieder Volksparkstadion heißt. Das ist ja, wenn du dir zum Beispiel mal die dramatische Situation in Schalke finanziell anschaust oder auf Schalke, der HSV schreibt mittlerweile schwarze Zahlen. Also die haben sich in der zweiten Liga gesundet. Das ist schon, finde ich, auch eine Leistung, die man durchaus mal in den Vordergrund schieben darf. Da haben, vor allen Dingen hat da Jonas Bollerung. Und bei Klaus-Michael Kühne ist es ja so, dass er ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber zugibt, dass er keine Ahnung vom Fußball hat. Das heißt, um dir einen Aufstieg zu erkaufen, müsstest du ja sagen, okay, pass auf, ich hau jetzt nochmal 50 Millionen rein, weil dann kannst du es wahrscheinlich über den Etat machen. Also der HSV hat irgendwas über 20 Millionen. Ich glaube, der FC hat als führende Mannschaft 26 Millionen. Also da kannst du ja mit 5 Millionen mehr oder weniger kannst du dir keine Garantie nehmen. Ja, ja. Und selbst 50 geben dir heutzutage keine Garantie, dass du, wenn du aufsteigst, was machen musst am Kader. Das ist klar. Aber A, ist es nicht mehr so, dass es da eine Melkmaschine gibt. Damals waren ja Rainer Kallmund und Volker Struth die Berater von Herrn Kühne. Wie das geendet ist, wissen wir ja auch. Und der letzte Punkt noch von mir, du musst erstmal aufsteigen. Dann kannst du dir über die anderen Dinge immer noch Gedanken machen.
Thomas, wenn man die beiden Pokalspiele am Dienstagabend, das habe ich gesehen, und gestern Abend in Leipzig, das habe ich nicht gesehen, aber wenn man die nicht gesehen hat, gibt es irgendeinen Punkt, über den es wert wäre zu sprechen? Müssen wir, und das möchte ich vielleicht, das ist vielleicht der Punkt, den ich herausarbeiten möchte. Ich sehe diese Stimmung in Bielefeld und das taugt mir dann wieder. Sowas holt mich dann wieder ab. Die Leute stehen eng gedrängt, 26.000 Menschen. Sie gewinnen dann mit einem sehr, sehr tollen ersten Tor, mit einem glücklichen zweiten Tor. Ist egal, wie sie gewinnen. Aber ist das auch das, was du aus diesen beiden Pokal-Viertelfinalspielen noch mitnimmst? Gute Stimmung in Bielefeld oder habe ich irgendwas übersehen, was noch wichtiger war?
Also, dass die Alm ein geiles Stadion ist, wie es liegt mit einem Wohngebiet und eine besondere Atmosphäre entfachen kann, das ist bekannt. Genauso muss ich sagen, ich bin ja ab und zu auch in der Bundesliga, in der zweiten oder in der dritten Liga da und da gewesen. Der Ostwestfale per se neigt ja jetzt nicht zu Dauereuphorie. Also das ist oft auch ein ganz schwieriges Publikum. Wenn es zu Hause nicht läuft, dann ist das Murren schnell da. Also ich würde dieses Spiel am Dienstag jetzt bei allem Respekt, ich fand's geil und freue mich auch für Arminia, würde das jetzt nicht zur Benchmark erheben für den normalen Liga-Alltag, wie jetzt gegen Stuttgart 2 zum Beispiel. Zum Zweiten ist der Bielefelder ja stolz darauf, dass er nichts im Briefkopf hat, aber diese Pokalsensationen gefallen ihm ja. Und es war ja auch verdient am Ende. Ich glaube, dass Mitch Kniat echt ein großes Trainertalent ist. Wörl hat überragt. Worüber man mal sprechen müsste, ist über das desaströse Rückrundenabschneiden von Werder Bremen. wo sich ja auch die Risse mittlerweile in der Mannschaft immer deutlicher zeigen, wie die sich da gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Das ist ja Wahnsinn. Also wie sich eine Mannschaft selbst zerlegt. Und gestern, ich finde, bei Leipzig gegen Wolfsburg, da fällt es mir schon schwer, da überhaupt großes Interesse hinzulegen. Aber dieser Elfmeter gestern, das ist für mich ein Skandal, wirklich. Also der zieht den Arm zurück, ich weiß bald nicht mehr. Du brauchst nur noch zu trainieren, knall den Ball irgendwo in den 16er, irgendwann erwischst du schon einen an der Hand. Also das wären die zwei Punkte, über die man nachdenken könnte.
Ich habe, wie gesagt, nichts gesehen. Ich bin in Österreich und ich war komplett überrascht, dass weder ARD noch ZDF dieses Spiel im Programm hatten. Am Dienstag habe ich es natürlich unter der grandiosen Leitung von Martin Groß bei Sky gesehen. Thomas, ich weiß, du bist unterwegs, aber lass uns doch mit einem kleinen Ausblick auf das... Nein, erste Frage, du bist ja ein großer Freund des Skisports auch und ich werde dann noch ausführlich über den Skisport sprechen. Ich bin am Sonntag, und ich lüge nicht, ich bin zu Hause gesessen, habe geweint, als Michaela Schifrin ihren 100. Sieg gefeiert hat. Hat dich das emotional auch in irgendeiner Art und Weise abgeholt?
Darf ich dich fragen, warum du geweint hast?
Weil ich diese Frau, ich sage, bewundere. Und weil ich ihre ganze Geschichte mit ihrer Verletzung und einfach, du bist ja auch so ein Ski-Gusto wie ich, und es ist einfach schön, ihr beim Skifahren zuzuschauen. Ganz einfach so, wie sie auf dem Ski steht. Ich finde das perfekt und ich mag sie einfach. Was soll ich sagen? Ich mag sie einfach.
Nein, das kann ich total verstehen. Ich habe sie ja bei Olympia in Paris kurz gesehen. Du erinnerst dich vielleicht an dieses Bild, was ich gepostet habe damals. Da war sie bei uns da in dem Hotel, wo wir über die Sommerspiele berichtet haben, war sie zu Gast. Und sie saß da unten bei uns in diesem sogenannten Talent Room, wo dann die ganzen Moderatoren sind. Ja. Und die war so nett und so bescheiden, also ganz tolle Frau. Ich habe mich jetzt nur gefragt, jeder ist ja so ein bisschen anders emotional berührt. Mich berühren manchmal auch so Szenen, wenn ich dann vielleicht so einen Staffelwettbewerb sehe und da wächst einer über sich hinaus, von dem man das gar nicht erwartet oder sowas. Deshalb wollte ich das gerne von dir mal wissen. Ich meine, das ist ja sagenhaft, die Karriere, die sie hingelegt hat. Man kann das ja mit 100 Siegen, das kann man ja überhaupt, glaube ich, in gar keinen Vergleich mehr reinsetzen. Das ist, ich denke schon, was kann man sagen, die beste Skiathletin aller Zeiten. Man kann das wahrscheinlich sogar in den Männerbereich ein bisschen fast drüber transferieren, weil da gibt es ja dann immer so, ja, Ingemar Stenmark wurde dann irgendwann überholt und was ist mit Hermann Mayer? Also Schifrin ist, glaube ich, ja, das ist die Göttin der Athleten. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie Teamwettbewerb mit meiner Ex zusammengefahren wäre, mit Lindsay Vonn, aber das hat ja leider nicht funktioniert.
Ja. Das ist also, Lindsay hätte sich's auch gewünscht, war dann natürlich beleidigt, dass es nicht so war, aber okay.
Ich habe lange mit ihr darüber diskutiert. Sie war traurig.
Ja, du warst ja in Saalbach und das erfährt man dann so en passant. Wie lange warst du denn in Saalbach? Ich habe nur ein Bild bei Insta gesehen.
Naja, ich war im Zillertal und bin dann auf dem Rückweg noch einen Tag in Saalbach vorbeigefahren, weil ich ja genau wie du auch so ein Event-Hascher bin und ich liebe ja Ski-Events.
Ja, leider sind wir nicht gemeinsam. Ich sitze jetzt mit Blick auf den Ganzlernhang. Leider haben wir es gemeinsam nicht dorthin geschafft. Wo werden wir Fans dich am Wochenende hören, mein lieber Thomas? Oder sehen, möglicherweise auch?
Tatsächlich hatte ich mir eigentlich das ganze Wochenende freigenommen, aber jetzt auch noch nicht mal gar nicht so wegen permanent Karneval feiern, sondern weil Family und alles da ist. Ich mache am Wochenende nur in Anführungszeichen ein Spiel bei Magenta, das Duell der Traditionsvereine, Mannheim gegen Aachen, sowas finde ich ja geil. Und ansonsten schnaube ich jetzt mal durch. Wie du weißt, habe ich ja schon das ein oder andere arbeitstechnisch in dieser Saison schon gemacht.
Ja, natürlich.
Da darf ich mir auch mal ein fast freies Wochenende gönnen.
Absolutely yes. Thomas Wagner, der große Thomas Wagner. Kurze Pause in der Big Show 700, Sportradio 360.